Einen wunderschönen Nachmittag von mir. Herzlich willkommen noch von meiner Seite. Ich bin Jonel, ein der Pastor von Kirche am Start. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, dass du hier bist. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam weitermachen mit der Themenreihe, die wir vor einigen Wochen angefangen haben. Wenn du hier in den letzten Gottesdiensten gewesen bist, du weißt, wir reden jetzt über Stress die ganze Zeit und haben das große Motto, Stress braucht kein Mensch. Das ist unser Motto. Wir wissen, dass unsere Welt immer schneller geht. Wir wissen, dass es immer wieder neu zu tun gibt. Und wo auch immer man hört einfach vom Stress. Man hört von Ängsten. Und heute, das ist das vorletzte Mal, dass wir dieses Thema behandeln. Und das, worum wir uns fokussieren wollen, sind diese vier wunderbaren Buchstaben, die einfach zu jeder Stresssituation gehören. Nein. Nein will gelernt werden. Das habt ihr schon überall gehört. Jeder, der sich mit dem Thema Stress auseinandersetzt, heute in Gemeinden oder außerhalb, weiß, Schlüssel ist die Fähigkeit, Nein zu sagen. Die Kunst, Nein zu sagen. Wie es dann wirklich richtig geht. Und wir haben schon mittlerweile gelernt, Nein ist wichtig für mich, um meine Grenze aufzubauen. Nein ist richtig, um mein Gegenüber sogar zu schützen. Aber es gibt ein kleines Problem. Das Problem mit dem Nein sagen sind nette Leute oder Christen mit einem Sozialhadern wie uns. Leute, die diesen Gebot von Jesus ganz ernst nehmen, den Nächsten zu lieben oder die immer das Bedürfnis haben, anderen helfen zu wollen, helfen zu können. Und jedes Mal, wenn du so eine Person bist, dann weißt du, jedes Mal, wenn du Nein sagst, gibt es irgendeine Stimme in dir, die sagt, ja, das war doch falsch. Wieso sagst du Nein? Es ist schwer, Nein zu sagen und dabei ein gutes Gewissen zu haben, wenn dein Sozialadern so stark ist. Nun, die Frage, womit ich mich auseinandersetzen werde heute mit Dominik, ist, ob Jesus das genauso gesehen hat. Und ganz am Anfang kann ich dir sagen, Jesus hat das nicht so gesehen. Eigentlich sagt Jesus ganz klar, euer Ja soll ein Ja sein. Euer Nein soll ein Nein sein. Das ist eine großartige Sache. Jesus sagt, wer mir kennt und mich nachfolgt, wird lernen, Ja zu sagen, weil ich zu ganz vielen Sachen Ja sage. Aber er wird auch lernen müssen, Nein zu sagen. Weil ich auch ein Neinsager bin. Das heißt, heute wollen wir uns mit Jesus als Neinsager auseinandersetzen. Wir wollen lernen, wieso Jesus Nein sagt und was wir daraus lernen können. Das Ganze lernen wir anhand von der Geschichte einer besonderen Familie. Man könnte sagen, das ist die Jesus-Nein-Familie. Es gibt zwei Geschichten, Ziffengeschichten über sie in der Bibel. Und diese zwei Geschichten, diese Familie, die ganz nah an Jesus war, erlebt, wie Jesus Nein sagt. Die erste Geschichte lese ich vor, das könnt ihr auf dem Bildschirm verfolgen, aus der Bibel im Lukas 10, 38 bis 42. Es steht hier, als sie weiterzogen, also Jesus und seine Freunde, kam er in ein Dorf und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Das ist die große Schwester der Familie. Und diese hatte eine Schwester mit Namen Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz mit der Bewirtung beschäftigt. Sie kam nun zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Bewirtung mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie solle mir zur Hand gehen. Der Herr aber antwortete ihr, Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um vieles. Doch eines ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Und irgendwie kann der Dominik die Martha ziemlich gut verstehen. Du erklärst uns, wieso.
Genau. Ich kann die Martha verstehen. Und zwar ist es so, bei uns zu Hause, wenn jemand kommt, wir versuchen immer, das ein bisschen besonders zu machen. Zumindest soll es besonders aufgeräumt, besonders sauber sein. Aber je nachdem, was halt so ist, gibt es da noch besonderes Essen, Snacks, Getränke, die es so im Alltag sonst vielleicht bei uns auch nicht gibt. Und auch in anderen Kulturen, wo ich zu Gast sein durfte schon, ist es immer so, da gab es immer was Besonderes. Entweder hat man einen besonderen Tee zusammengetrunken, man hat sogar manchmal besondere Sitzplätze, wo man nur Gäste sitzen lässt. Auch Essen, Musik, ist, in manchen Kulturen gibt es sogar Geschenke für die Leute, die kommen sozusagen. Also immer was Besonderes. Und man hat so das Gefühl eigentlich, je besonderer der Besuch ist, desto besonderer soll auch diese Erfahrung werden, dieser Besuch gestaltet werden von dem Gastgeber. So ist es in vielen Kulturen irgendwie in den Köpfen drin. Und wenn wir uns jetzt angucken, die Seiten vor der Geschichte, die Lionel gelesen hat, dann waren Jesus und seine Jünger eigentlich schon besondere Gäste, weil Jesus hat in den Seiten davor schon echt krasse Dinge getan. Er hat Kranke geheilt, Todkranke geheilt, er hat böse Geister ausgetrieben, er hat 5000 Leute satt bekommen mit ein paar Fischen und ein bisschen mehr Brot. Und seine Jünger hat er auch schon ausgesandt gehabt und die haben auch alle das schon irgendwie gemacht. Das heißt, als die dann zu Martha kamen, da waren die schon bekannt in der Gegend und waren auch, sage ich mal, so ein bisschen schon, haben VIP-Status vielleicht sogar gehabt. Ja. Und deswegen kann ich die Martha verstehen, weil die eigentlich das gemacht hat, was wir natürlicherweise auch tun. Die Maria dagegen, die hat komplett anders gehandelt. Die ist einfach ausgestiegen aus diesem ganzen Kreis und hat sich Zeit genommen, auf Jesus zu hören, sich auf Jesus Perspektive einzulassen, um zu gucken, was hat der Kerl da, der jetzt so gut bekannt ist schon, mit mir eigentlich zu tun. Und damit hat sie eigentlich Nein gesagt, weil sie verstanden hat, dass es wichtig ist, Prioritäten zu setzen und diese Prioritäten aus Gottes Perspektive zu setzen. Und wie wir es im Text gehört haben, hat Jesus sie darin eigentlich auch direkt bestätigt. Aber wie oft geht es uns wie Martha in unserem Alltag? Die Martha hat auf den Besuch reagiert, sie hat nur gehört Besuch und auf einmal hat die Maschinerie angefangen zu arbeiten. Sie ist in so eine Routine verfallen, so einen Automatismus. Bei uns ist es ja auch oft so, wir haben unsere Aufgaben im Beruf, wir haben unsere To-Do-Liste, dann unsere Familie, Haushalt, Freunde, Verwandte. Also wir haben ja alle sehr, sehr viel zu tun, hier in der Gemeinde, in Vereinen, wo man sich irgendwie engagiert. Aber ohne Prioritäten zu setzen, prasseln diese ganzen Anforderungen, diese ganzen Erwartungen einfach auf uns ein und oft finden wir uns dann einfach in einer Position, wo wir nur noch reagieren, wo wir getrieben sind von den ganzen Sachen und irgendwo auch ein Leben führen, was fremdbestimmt ist. Und da setzt dann dieser Dauerstress ein, über den wir ja auch die ganze Zeit jetzt schon ein bisschen reden. Und genau aus diesem Grund ist es wichtig, Nein zu sagen und Prioritäten zu setzen und nicht irgendwelche Prioritäten zu setzen, sondern die Prioritäten eben aus Gottes Perspektive zu setzen. Gott lädt uns da ein, die Dinge aus seinen Augen zu sehen, die Perspektive zu wechseln, eine neue, eine göttliche Perspektive für Dinge zu gewinnen, quasi auch über den Dingen zu stehen. Mir geht es selbst als Christ im Alltag manchmal so, ich weiß, was auf mich zukommt, ich weiß, ich habe Kundentermine, da sind vielleicht noch Verhandlungen, die zu führen sind, wir müssen noch einkaufen gehen, weil der Kühlschrank schon leer ist und halt, das reiht sich dann so den ganzen Tag aneinander und dann betet man dafür, okay, Herr, bitte gib mir Kraft, dass ich da durch den Tag durchkomme, gib mir Weisheit für die Situationen, gib uns Geduld für die Kinder, mach, dass es einfach alles gut ist. Aber man bewegt sich in dieser Ebene, wo man diese ganzen Aufgaben aneinandergereiht hat. Und Gott lädt uns quasi ein, über die Ebene zu kommen, auf seine Ebene, dass wir von oben auf unsere Ebene runterschauen können. Als Bild will ich euch da mitgeben, Petrus verwendet ja oft auch Sportbilder und er beschreibt das Leben als Gläubiger, als einen Lauf, als einen Lebenslauf. Und man läuft und man will diesen Siegespreis gewinnen. Und wenn man jetzt als Sportler besonders gut werden will, dann kann man schon mit Training ein gewisses Level erreichen, aber irgendwann muss man auch mal die Perspektive wechseln. Und das geht in den meisten Sportarten nur, indem man entweder einen Coach fragt oder das Bessere ist auch noch, man nimmt sich auf Video auf und guckt sich das mal an und dann sieht man, was macht man falsch, wo hat man vielleicht auch automatisiert Abläufe in seinem Bewegungsablauf, die nicht so sein sollen. Und daraus kann man dann wieder eine neue Perspektive machen, kann das angehen, kann da lernen, eine neue Herangehensweise an die Sache, an die Situation gewinnen. Ist es immer einfach, diese Perspektive einzunehmen, diese Gottesperspektive? Nein, es ist nicht immer einfach, weil wir eben unser Verhaltensmuster über auch Jahre, Jahrzehnte schon geschult haben. Aber es ist das wert. Einmal der eine Dimension, warum es wert ist, ist, wenn wir es schaffen, die andere Perspektive einzunehmen, sind wir aus diesem Dauerstress raus. Wir sind erstmal ein Stück in der Position, wo wir mal durchatmen können, wo wir die Dinge einfach mal stehen lassen können. Auf der anderen Seite gibt Gott uns auch ein Versprechen. In Matthäus 6, Vers 33 lesen wir eigentlich, dass wenn wir Gottes Dinge an die allererste Stelle setzen, dass Gott dann die ganzen anderen Dinge, die ganzen Kleinigkeiten, dass er dann da sich darum kümmern wird. Und das macht eigentlich nochmal viel, viel mehr frei von dem Stress, den wir sonst immer so haben. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass Jesus eigentlich will, dass wir nicht nur reagieren, dass wir nicht unter Stress leben, dass wir unser Leben aktiv gestalten. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir Nein sagen, dass wir unsere Prioritäten setzen, unsere Prioritäten aus Gottes Perspektive raussetzen und dann die Entscheidungen treffen. Lionel hat schon erwähnt, dass es zwei Geschichten gibt von dieser Familie, die Jesus so deutlich gezeigt hat, wie man auch Nein sagen kann und soll. Und ich lese jetzt nochmal die zweite Geschichte dazu. Die steht in Johannes 11, die Verse 1 bis 15. Es war aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria war die, welche dann den Herrn mit Öl salbte und seine Füße mit ihren Haaren trocknete. Ihr Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen sagen, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass dieser krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach, als die Zeit vorüber war, sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagten zu ihm, Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder hingehen? Jesus antwortete, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, stößt nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wer aber bei Nacht umhergeht, stößt an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und dann sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, wird er gerettet werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie jedoch meinten, er rede von der Ruhe des Schlafes. Darauf sagte ihnen Jesus offen heraus, Lazarus ist gestorben und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr zum Glauben kommt. Aber lasst uns hingehen.
Es kommen Leute zu Jesus und sie erzählen von einer sehr dramatischen Situation. Ein junger Mann, den er kennt, ist krank. Der ist zum Toden krank. Jesus hat so viel Gutes getan. Er hat so viele Leute geheilt, dass diesen Leuten, die ihn kennen, gehen davon aus, dass als er hören wird, dass der Lazarus krank ist, der einfach kommen wird, um ihm zu helfen. Aber darauf wird nichts. Jesus sagt ganz klar, nö, ich gehe nicht hin. Es steht in diesem Text, er wartet einen Tag, er wartet 2 Tage. Eigentlich, als er entscheidet, zurückzugehen, weiß er, dass der Lazarus schon tot ist. Nun, die erste Frage, die wir uns da stellen müssen, ist, liebte Jesus wirklich diese Familie? Wie kannst du hören, dass sie so in der Katastrophe sind und du sagst einfach, nö? Da will uns den Text auf jeden Fall schon die Antwort geben. Den Text zeigt uns, nee, Jesus liebte sie. Es steht da, der, den du liebst, ist krank. Und es wird nochmal betont, Jesus liebte Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Nur, dass wir auf keine falschen Gedanken kommen. Aber wieso macht er das nicht? Eigentlich sagt er schon, gibt er schon die Antwort am Ende. Am Ende dieser Stelle sagt er, das mache ich nicht wegen ihr, meine Jünger. Euren Glauben soll durch diese Situation stärker werden. Ich muss ihn sterben lassen und wieder zum Leben bringen, damit euer Glauben größer wird. Nun, das ist klar, Jesus war auf dem Weg zu seinem Tod. Und es war, ich denke, wichtig für ihn, seine Jünger zu sagen, er hat die Macht, aus dem Tod zurückzukommen, weil sonst, wenn er weg ist, dann haben sie Probleme. Was es aber bedeuten soll für uns Leute ist, der Grund, wieso Jesus Nein gesagt hat, ist nicht, dass er Lazarus, Martha, seine Jünger und alle anderen nicht mag. Der Grund, wieso er das gesagt hat, ist, er wollte sie stärken. Es ist eigentlich aus Liebe, dass er das gemacht hat. Und das ist so der zweite Punkt, was wir hier lernen sollen. Jesus sagt Nein aus Liebe. Das bedeutet für dich und für mich, wenn wir Menschen lieben, können wir nicht immer Ja sagen. Die Leute, die wir lieben, denen müssen wir die Kraft haben, Nein zu sagen. Eigentlich, ich weiß nicht, ob du diesen Mann kennst auf diesem Bild. Du kennst mich ja nicht, das bin ich nicht. Das ist der Nana Addo. Nana Addo ist Präsident von Ghana. Und dieses Bild ist Ende letztes Jahr aufgenommen worden. Der ist ziemlich berühmt wegen einer Rede hier gewesen. Da links seht ihr den französischen Präsident Macron, der war in Besuch in Ghana. Und während sie die Pressekonferenz hatten, sagte der Präsident aus Ghana, wir und unsere Regierung, wir haben uns entschieden, Entwicklungshilfen und Geld zur Entwicklungshilfe nicht mehr aufzunehmen. Denn wir müssen in der Lage sein, selber für unsere Bedürfnisse zu sorgen. Er sagt zu dem Präsidenten, er hat Macron gesagt, der Grund, wieso wir das nicht tun, ist, dass 60 Jahren haben wir Entwicklungshilfe genommen, aber das hat uns nicht geholfen. Und das ist ein sehr interessanter und ein sehr mutiger Schritt. Dieser Typ aus dieser Geschichte will uns zeigen, nicht jede Hilfe hilft. Nicht jede Hilfe ist hilfreich. Nicht jedes Ding, wie wir einspringen können und für Menschen da sein soll, bringen sie weiter. Und deswegen ist es wichtig, wichtig für uns, bevor wir Ja sagen zu alles Mögliche, uns die Frage zu stellen, ob dieses Ja aus Liebe zu den Leuten kommt. Ob mein Ja das Beste für die Person sein kann. Weil so kann man 60 Jahre lang sein, Ja sagen, aber nichts passiert. Eigentlich, wenn wir verstehen, wie Jesus Nein sagen kann, aus Liebe zu Leuten, dann verstehen wir auch, dass ein anderes Thema, was ganz nah ist, ist, dass wir vielleicht lernen müssen, auch aus Liebe Menschen der Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit aus Liebe zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr kennt diesen Mann. Kennt ihr ihn? Das ist ein Kaiser, der ziemlich gut aussah. Vielleicht seht ihr nicht, er ist aber sehr gut gekleidet. Falls du seine Kleidungen nicht sehen kannst, dann bist du dumm. So hat man es ihm gesagt. Es kam jemand zu ihm und gesagt hat, weil er tolle Klamotten mochte, ich werde dir etwas machen. Und das ist, die Qualität ist so hoch, dass nur hochintelligente Leute können es sehen. Und das hat er geglaubt. Und alle um ihn herum fanden es wunderbar, großartig. Ich fand es so schön, dass er gesagt hat, ich werde überall auf die Straße sehen, damit die Leute sehen, wie gut ich aussehe. Und so war er da unterwegs. Wisst ihr, er ist ein König, aber ein König, der uns wirklich leid tun kann. Er hat viele Leute, die ihm liken, aber anscheinend niemand, der ihm genug liebt, um ihm die Wahrheit zu sagen. Deswegen kann er in so einer Situation landen. Jesus wusste natürlich, dass die Leute enttäuscht sind, wenn er sagt, nein, ich komme nicht, um sie zu heilen. Aber manchmal muss Liebe Nein sagen. Sehr oft muss die Liebe die Wahrheit sagen. Das ist der Schritt, wozu Jesus uns hier ermutigen wird. Weil das ist nicht nur für dich und für mich gut, das ist für die Person gut, damit er nicht da landet. Eigentlich, wenn wir diese beiden Geschichten genau schauen, dann sehen wir, im Zentrum der Geschichte steht Jesus eigentlich. In der ersten Geschichte, Jesus zeigt ganz deutlich, ja, man soll Nein sagen und Prioritäten aus Gottes Perspektive haben. Aber woher kommen diese Prioritäten? Jesus' Antwort wäre, aus mir. Jesus zeigt in der zweiten Geschichte, er ist die Person, die Menschen so stark lieben kann, dass er ihnen ja, Nein zu ihrem Guten sagen kann. Und deswegen ist eigentlich das, was wir für uns mitnehmen können, wenn wir wirklich verstehen wollen, wie wir Nein sagen, dann müssen wir auf Jesus' Schule gehen. Wir müssen so wie ihn werden. Das Problem ist, wie ihm zu werden, bedeutet noch viel mehr Nein zu sagen, als was das du denkst. Es steht hier, er sagt, wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, da spricht Jesus. Er verleugne sich, nehme sein Kreuz auf sich und so folge mir. Nun, sich verleugnen bedeutet, einfach übersetzt, du wirst zu ganz vielen Sachen Nein sagen müssen, zu denen du gern Ja sagen würdest. Jesus sagt, wenn du auf meinen Weg gehen willst, dann werden ganz viele Situationen kommen, wo du dich dagegen entscheiden musst, weil du weißt, dass ich auf diesen Weg nicht gehen will. Du wirst viel mehr Stärke brauchen, um Nein zu sagen. Und die Frage, die du dir und die du mir stellst oder stellen kannst, ist, aber wieso so viel Nein? Wieso so oft Nein sagen, wenn ich dich folgen will? Dann ist die Antwort ganz klar, weil Gott ein Ja zu dir spricht. Das wäre Jesus' Antwort. Er würde sagen, nee, du sollst lernen, Nein zu sagen, weil Gott Ja zu dir sagt. Was ist damit gemeint? Wir kennen, oder viele von uns kennen diesen Vers, diesen berühmten Vers. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Er sagt, Gott hat uns so sehr geliebt. Nun, wir können diesen Vers nicht verstehen und die Ziffer dieser Liebe nicht verstehen, wenn wir nicht das Problem in unseren Herzen verstehen. Das Problem, was die Bibel Sünde nennt. Weißt du, es ist etwas, was ich persönlich nicht mag. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber sehr oft, wenn ich von der Bibel höre oder merke, dass sie sagt, ich bin ein Sünder, gefällt es mir nicht. Das ist nicht, dass ich springe und ich sage, das ist großartig. Aber weißt du, die Bibel versucht wahrscheinlich nicht, mich zu verurteilen, sondern versucht, eine Tatsache zu beschreiben. Die Frage ist nicht so sehr, ob es mir gefällt, dass die Bibel sagt, dass ich ein Sünder bin. Die wichtige Frage ist, ob es stimmt. Die Frage ist, ob ich aus mir sagen kann, dass ich kein Sünder bin. Ob ich sagen kann, dass in jedem Moment, in jedem Augenblick meine Gedanken, meine Motiven, meine Handlungen total rein sind. Immer und jeden Tag erneut. Viele von euch wissen, ich habe einen Minijob in einem Seniorenzentrum und da gibt es immer sehr inspirierende Geschichten für meine Predigten. Die letzte inspirierende Geschichte ereignete sich vor ein paar Wochen. Wenn es ein Problem im Seniorenzentrum gibt, es sind die Wertsachen, die immer verschwinden aus dem Zimmer von den älteren Senioren. Es verschwindet immer irgendwann. Zu viele Mäuse im Seniorenhäuser. Und so bei uns, es gibt so viele Mäuse, dass einiges verschwindet immer aus dem Zimmer. Und es müssen die Leute sein, die da die ganze Zeit reingehen. Leute wie ich, die in der Verwaltung sind und am Empfang sind, sind da natürlich beschützt, weil wir keinen Schlüssel haben, um in den Zimmer hineinzugehen. Und deswegen meine Chefin bei der Verwaltung war immer empört, als sie hörte, dass irgendwas verschwunden ist. Du musst sie sehen, wenn sie das hört. Die wurde rot und sie schimpft auf jeden Maus und verdächtige Maus, weil es da nicht geht. Das Problem ist nur, dass vor 3 Wochen hat man festgestellt, dass meine Kollegin 3 Jahre lang aus dem Verwahrgeldkonto der Bewohner Summen genommen hat. 3 Jahre, sie arbeitet da seit 3 Jahren und 3 Jahre lang hat sie das gemacht. Man konnte es herausfinden, weil sie krank war und jemand als Vertretung war und merkte, die Summen funktionieren nicht. Wir waren alle erschüttert. Bei einer Frau, und ich denke, das war in der nächsten Betrag, man spricht von 5.000 Euro. Und bis heute wissen wir nicht, über wie viele Leute darunter gelitten haben. Wisst ihr, die Tragödie in dieser Geschichte ist, wenn du da bist, ich weiß nicht mehr, wenn du trauen kannst in dieser ganzen Geschichte. Sind die Mäuse besser? Aber bei unten haben wir organisierte Kriminalität. Und dann, als ich diese Geschichte betrachte, wurde einem bewusst, meine Kollegin hat sich immer auf die Mäuse aufgeregt, während sie selber ein Mäus war. Und oft ist das doch so mit Sünde. Ne? Wir regen uns über Sachen in Leuten, die wir ansatzweise auch in uns genauso finden. Weißt du, die Frage ist nicht, ob es mir gefällt, die Frage ist, ob es stimmt, dass ich in mir nicht ganz rein sein bin, wie ich sein sollte. Und hier fängt Gottes Geschenk an. Die Bibel kommt also nicht, um mich zu verurteilen. Die Bibel will eine Diagnose machen und das ist so wie Krebs. Niemand will hören, dass er Krebs hat. Aber das hilft mir nicht, gegen diese Diagnose zu kämpfen, wenn ich Krebs habe. Ich habe also die Entscheidung, entweder nehme ich die Diagnose und ich lasse mich behandeln, oder ich nehme die Diagnose nicht. Aber das tötet mich jeden Tag. Gott hat einen Weg gezeigt, und das ist seine Liebe, wie wir diese Diagnose nehmen können und geheilt werden können von unserer Krankheit. Jesus kam, um zu sterben. Wenn wir vom Kreuz sprechen, wir sprechen darüber, wie Gott gekommen ist und wegen unserer Unvollkommenheit starb. So dass jeder hier, der bereit ist, Gottes Diagnose auf sein Leben anzunehmen, weil er weiß, dass sein Herz nicht ganz rein ist, ewiges Leben haben kann. Gottes Ja haben kann. Und jeder, der schon mal Jesus angenommen hat, weiß etwas viel stärker. Er weiß, dass es gibt ein ewiges Annahme, ewiges Gottes Ja-Wort über mein Leben. Und wenn Gott mich annimmt, wenn Gott mir zu mir Ja sagt, dann brauche ich keine Ängste mehr zu haben. Dann brauche ich keine Ängste mehr zu haben, Nein zu sagen. Weißt du wieso? Ich kann Nein sagen, weil ich diese Prioritäten setzen will, ohne Angst zu haben, irgendwas zu verlieren. Wieso? Weil Gott mich annimmt. Ich kann auch die Wahrheit sagen. Ich kann die Wahrheit meinem Freund sagen. Ich kann ihm Nein sagen, aus Liebe zu ihm, ohne die Angst zu haben auf seine Reaktion, weil ich weiß, auch wenn er sich sehr aufregt und das nicht hören will, Gott gibt mir sein ewiges Ja. Und viel mehr, Gott liebt ihn mehr, als ich es tun könnte. Ich kann, weil ich weiß, dass Gott mir Ja sagt, einfach Nein sagen zu Sachen, die mich von ihm wegbringen, weil ich weiß, ich habe in ihm schon alles, was ich mir hätte ersehen können. Deswegen will ich dich ermutigen heute, diesen Worten zu nehmen. Nein sagen, weil Gott Ja zu dir sagt. Ein ewiges Ja. Deswegen kann Jesus sagen, dein Ja soll Ja sein. Dein Nein soll ein Nein sein, weil Gott sagt dir na Ja. Wir gehen gleich zum Abendmahl. Und das ist das, was wir feiern wollen im Abendmahl. Wir feiern, dass Gott gekommen ist, um uns den Weg zu ihm zu holen, zu zeigen. Und wir feiern, dass Gott uns so stark bestätigt, so stark annimmt. Keiner von uns kann hier weg sein. Er wird seine Liebe von keinem wegbringen, sodass wir in der Lage sind, Nein zu sagen. Und gleich wird der Dominik für das Abendmahl beten. Und ich will dich einladen zu kommen. Du kommst jetzt zum Abendmahl mit zwei Gedanken. Falls du Gottes Diagnose über dein Leben kennst, aber du hast noch keine Beziehung zu ihm, du kennst nicht seine Liebe in deinem Herz, ich lade dich ein zu kommen zum ersten Mal, um Jesus anzunehmen. Jesus kennenzulernen, deinen Weg mit ihm zu haben. Endlich mal die Freiheit in deinem Herz zu haben, die du haben sollst. Aber ich lade dich auch, etwas zu machen. Falls es Sachen gibt in deinem Leben, wo du weißt, du sollst ein Nein sagen. Nein, weil du nicht alles gleichzeitig tun kannst. Nein, weil du dieser Person die Wahrheit sagen soll. Nein, weil du weißt, diesen Weg ist nicht der richtige für dich. Und du hast keine Kraft, das zu machen. Dann will ich dich einladen. Komm und empfange Gottes Ja. Gottes Ja, was dir die Kraft geben wird, Nein mit seiner Hilfe zu sagen. Ich bete für das Mahl des Herrn. Dominik lädt uns ein und wir kommen hier, um Gottes Ja zu empfangen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, weil du uns beibringst, dass während wir Ja sagen, ist oft auch ein Nein angebracht. Wir danken dir, dass du uns dabei nicht im Stich lässt. Wir danken dir, weil du dabei unsere Ängste verstehst. Unsere Ängste, Menschen mit der Wahrheit zu konfrontieren. Menschen Nein aus Liebe zu sagen. Und wir danken dir, dass in dem allen gibst du uns dein vollen Ja. Wir danken dir, dass du uns sogar dein Ja gegeben hast, als die Diagnose klar war, dass wir in uns nicht vollkommen rein sind. Und je mehr wir es probieren, bleiben wir noch dieselben. Und wenn wir zu dir heute kommen, schenk uns ein neues Herz, schenk uns ein neues Gemüt, einen neuen Geist, dass wir zu Menschen werden, die dir ähnlich sind, die es verstehen, Ja zu sagen zur richtigen Zeitpunkt und Nein zu sagen, wo es passt. Und dazu bitten wir um deinen Segen. Amen.
Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten war, nahm das Brot, dankte, brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Gleichermaßen nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.